Freue mich, euch zu sehen, und ich freue mich mega, hier vorne stehen zu dürfen. Und liebes Lobpreisteam, ihr habt mir den Einstieg so easy gemacht. Ja, mein Herz war eben schon unterm Hüpfen. Und ich hoffe, es hüpft doch nicht nur mein Herz, sondern mein Body auch. Ja, klar, Körper, Seele in eins. Ja, und mein Herz hüpft auch bei dieser Predigt. Hat mir sehr viel Freude bereitet, und ja, seid gespannt, was euch erwartet. Ich weiß nicht, wer von euch Schach spielt. Ja? Vielleicht haben wir einige Geschwister, Gäste, Freunde hier, die Schach spielen. Ich nicht. Ja? Das ist mir zu viel Logik. Geht nicht. Ja. Sage ich schon direkt. Ja, ich hab's probiert. Ja. Ja, ja, ich weiß ja gar nicht, wie viele Schachzüge man machen kann. Auf jeden Fall weiß ich, dass es ein Strategiespiel ist, und die Kunst ist es, nicht nur die eigenen Züge mit Logik auszuführen, sondern auch vorausschauend und sich mit den Konsequenzen der Züge, die man macht, auseinanderzusetzen. Und dann soll man noch den Gegner im Auge behalten und seine Züge, ja, berechnen, vorausberechnen, seine Strategie durchschauen, ja, oder schon erahnen, damit man entsprechend gewappnet ist und entsprechend kontern kann. Puh. Ziel ist es auf jeden Fall, den König zu Fall zu bringen und somit schachmatt zu setzen. Und das Spiel erfordert höchste Aufmerksamkeit, höchste Konzentration, logisches Denken. Dann wird es dann hapert ein bisschen bei mir. Ja, aber ich weiß Leute, die mich da unterstützen können. Kein Thema. Ja, ich komme schon zu meinem Zug im Leben. Und manchmal ist auch unser großer Gott so. Der himmlische Schachmeister. Ich stelle jetzt mal einen neuen Titel. Ist jetzt zwar ja vor 2 Jahren immer noch Kasparov im Rennen, so als Schachweltmeister, abgelöst jetzt durch den Norweger Magnus Carlsen. Ja, anscheinend hat er eine bessere Strategie. Aber Gott ist der himmlische Schachmeister unseres Lebens. Er kennt deine, meine Logik, deine, unsere Gedanken, Emotionen, innere Motivationen. Und er kennt jeden Schachzug unseres Lebens. Sprich, ja, unsere Lebenswege, Umwege, Irrwege. Und er führt. Lasst euch mitholen ins Alte Testament, 4. Mose. Und da sind wir wieder beim Volk Israel gelandet. Ja, Auszug aus Ägypten. Wow, Freiheit, endlich raus aus der Knechtschaft. Sie hatten viele Hindernisse zu bewältigen. Wir kennen die Geschichte, vieles zu überwinden, und jetzt lagern sie im Jordantal. Das Ziel greifbar vor Augen, das gelobte Land, wo Honig fließt und Milch. Sie lagerten so quasi an der Schwelle ihrer Träume und Wünsche. Bald haben wir es geschafft, Leute. Ey, super! Es war hier eine Weichenstellung. Für Gelingen oder Misslingen, Erfolg oder Scheitern, Zukunftsentscheidung, was passiert jetzt gerade? Sie lagerten da, und zwar ein reiches Land mit viel Nahrung für Tier und Mensch. Aber da waren ja noch die anderen, die Moabiter. Und das schmeckte dem Moabiterkönig Balak gar nicht. Oh, oh, das geht ja gar nicht. So viele Menschen, was ist mit unseren Ressourcen, unseren Nahrungsressourcen, was ist mit uns? Angst um den eigenen Wohlstand machte sich breit. Angst, wirklich zu sagen, ey, dann nachher holen sie noch die Herrschaft, rauben sie mir noch Land und da bin ich abgesetzt. Nix. Er hatte wirklich Panik, dieses hohe Machtverlust. Balaks Strategie. Leute, rief die Fürsten heran, die Regierenden,
Da ist einer, den ziehen wir uns jetzt hier zur Gemüte und holen wir an. Die Predigt heißt Biliam, Gottes geniale Schachzüge. Biliam ist ein berühmter ausländischer Seher, Wahrsager, und der Moabiterkönig Balak war der festen Überzeugung, ja, weil er so einen Ruhm hatte oder bekannt war in den Ländern, dass Biliam durch seine Götzendienerei, Wahrsagerei, den Willen der Götter, Geister, ja, beeinflussen kann, manipulieren kann und so, dass er das Volk der Israeliten verfluchen kann und somit die Macht des Volkes schwächen kann, beziehungsweise ja, es vernichten wird. Das war die Strategie von Balak und das war eine tödliche Strategie dann für Israel, wenn es so gekommen wäre, wie es dann gekommen wäre, wenn Schachmatt dann also für Israel noch aus. Die Fürsten gingen mit ihrem Reichtum dann zu Biliam und unterbreiteten ihm sein Vorhaben. Kam da an, ich stelle mir so eine Karawane vor, ja, bepackt mit Gold, Silber, so weiß ich, was er alles da hatte, mit Perlenschmuck, Teppiche, so Orient-like. Und Biliam schaute sich das an und er kam, im ersten Moment kommt er uns doch sehr als ein besonnener und gottesfürchtiger Mann vor. Er ließ sich nicht so von Gold und Silber beeindrucken, auch nicht von dem Anliegen der damaligen Fürsten, sondern er sagt, okay, ich muss erst den Herrn suchen und dann Weisung von ihm bekommen. Bleibt heute Nacht mal hier, ich suche den Herrn und dann morgen werden wir drüber sprechen. Ein Wahrsager, der den Herrn sucht. Nun, ist für uns ein bisschen tricky, aber ich glaube, weil er mit vielen Geistern, Göttern spricht, hat sich der Herr auch da mal runtergemischt. So ist meine Vorstellung. Ich denke, dass er Antworten auch vom Herrn bekommen hat, die Hand und Fuß gehabt hat. Ja? Und er hat sich damit beschäftigt und Gott war auch bei ihm und er spricht auch mit ihm. Gott macht da wirklich manchmal keinen Unterschied. Die Gnade unseres Gottes, würde ich mal sagen. Und Gott kommt in der nächtlichen Vision zu ihm und verbietet ihm, geh nicht mit diesem Fürsten, geh nicht zu Balak, nein. Er sagte ausdrücklich, Israel ist gesegnet und darf nicht verflucht werden. Biliam, fluchen ist nicht. Never, ever. Und so ist das bis heute. Israel soll nicht verflucht werden. Wer Israel segnet, der ist gesegnet. Und interessant ist es hier, dass dieser Wahrsager, Zauber, Mystiker diesen Rat annimmt. Er schickte dieses Fürst wieder nach Hause zu Balak. Das konnte er natürlich gar nicht ab. Ja? Nee, die Entscheidung kann ich nicht akzeptieren. Was machte er? Er schickte eine weitere Delegation von hochrangigeren Fürsten zu Biliam. Ich stelle mir jetzt mal ein Schachspiel vor. Zuerst sind die Bauern gegangen, die kamen zurück. Und jetzt schickt er halt vielleicht die Läufer und die Springer. Mit noch mehr Kostbarkeiten, mit noch mehr Prunk, ja, mit noch mehr Glitzer und Glamour. Und obwohl vorher Gott schon ganz klar gesagt hat, Biliam, nein, ja, du gehst nicht mit, fragte Biliam ihn erneut um seine Meinung. Wenn der allmächtige Gott sagt, nein, wer sind wir, wer ist Biliam? Und versucht in göttlichen Anweisungen zu widersprechen. Gott ist doch kein Fähnchen im Wind, das sich so hin und her dreht. Biliam ist zwiegespalten. Innerlich ist er hin und her gerissen. Irgendwo will er den Anweisungen Gottes folgen, vielleicht auch Gottes Prophet sein. Und gleichzeitig tut sich in seinem Herzen auf, ja, dem Mammon zu dienen. Gold und Silber. Und das hat Gott gesehen. Gott wusste es schon längst. Dass Biliam eigentlich am liebsten mit dem Fürsten schon mitgegangen wäre. Und Gott lässt es zu. Gott lässt es zu, weil der Menschen freien Willen an Gott hat. Biliam wusste, dass der Wille Gottes Nein hieß. Aber Gott sah die innere Motivation von Biliam. Er sah sein zwiegespaltenes Herz, denn Biliam wollte die Ehre und den Ruhm für sich. Er wollte es Gott nicht überlassen. Und das war die Schwachstelle von Biliam. Eigene Ehre haben zu wollen. Er wäre dann, der große Prophet. Wenn auch ein falscher. Das war ihm egal. Ich glaube, mit dem Schritt, mit dem Gedanken, mit der inneren Motivation war ihm nicht klar, welche Konsequenzen auf ihn warteten. Er überlegte seinen Schachzug nicht komplett. Hauptsache diese Ehre. Und er wäre es dann, der Gottes Volk verflucht hat. Er wäre es gewesen, er allein, der die Götter und Geister bewegt haben, hat, dieses Volk zu schwächen, dass man es übermannen kann. Er hat es dann im Endeffekt vernichtet. Was für ein Ruhm. Was für eine Ehre. Welche Huldigungen hätten ihm da wohl angestanden? Und dieser Gedanke, diese Emotion, diese Motivation machte immer mehr Raum im Herzen Biliams. Biliam gibt der Sünde Raum. Und Gott schweigt dazu. Wenn Gott nichts mehr konkret dazu sagt, Leute, dann wird es gefährlich und tragisch. Wenn Gott da schweigt, dann hat man selbst zu verantworten. Wer mit Sünde spielt, der kommt an Grenzen, wo Gott nichts mehr sagt. Manchmal schwierig. Das ist wie vielleicht ein kleines Kind. Kennen wir vielleicht, die Kinder haben und Mama, ich will aber gerne. Nein, du gehst nicht. Mama, ich will aber. Nein, du gehst nicht. Weil die Mutter oder der Vater die Konsequenzen sehen, wenn das Kind vielleicht irgendwo hingeht, wo es nicht gut für es ist. Und je nachdem, irgendwann sagt man vielleicht nichts mehr. Und sagt, okay, dann geh, dann musst du die Suche selber auswerten. Kennen wir. Also ich habe es oft früher praktiziert. Die Suche muss ich öfters selber auswerten. Manchmal sehr schmerzhaft. Autsch. Und trotzdem sehen wir hier die Gnade unseres Gottes. Er sagte, okay, Biliam, wenn du unbedingt willst, dann geh. Weil verhindern wollte er es ja nicht. Er sah, dass der Entschluss von Biliam feststeht. Und Gott trug ihm aber auf zu sagen, okay, wenn du gehst, dann sag das nur, was ich dir auftrage und tu nur das, was ich dir zu tun gebiete. Das war für Biliam ein cooler Kompromiss. Er sagt, jo. Und so beschritt er seinen Irrweg. Er sattelte seine Eselin, ja, und ritt, begleitet von zwei Helfern, Knechte, wie auch immer, den Weg. Und unterwegs geschah etwas Unerwartetes. Die Eselin wich dreimal einem Hindernis aus. Einmal lief sie auf das Feld, einmal spockte sie ja in der Enge und einmal war es so eng, so eine Sackgasse, wo sie sich wirklich an die Wand des Berges drückte, Biliams Fuß wurde noch eingeklemmt und niederfiel und Biliam wurde immer wütender. Er wollte doch zu Balak, er wollte doch zu seinem Ruhm und seiner Ehre. Und jetzt seine Eselin bockte das störrische Vieh. Er wurde aggressiv, wütend und schlug es dreimal. Dreimal wich sie aus, dreimal wurde sie geschlagen. Drei göttliche Zahlen, nur am Rande bemerkt. Er war so in Rage über das Tier, am liebsten hätte es gekillt, ja, getötet. Wenn er ein Schwert gehabt hätte, sagte er selber, würde ich dich töten, Eselin. Aber was tat die Eselin? Die Eselin hatte das Hindernis erkannt. Die Eselin sah vor ihr den Engel des Herrn stehen, sein Schwert in der Hand. Sie war nicht verblendet. Sie war nicht blind wie Biliam. Sie hatte den geistlichen Durchblick. Ein cooler Schachzug von unserem Herrn. Ja? Und wer meint, Esel wären dumm, weil ich mal gesagt, bist doof wie ein Esel, der muss da sich leider revidieren. Esel sind clevere Tiere. Sie sind treu, sie sind demütig und sie sind mal störrisch. Aber meistens dann, wenn ihnen das nicht passt, wo sie was ahnen, was nicht okay ist. Ja? Sie können Lasten tragen und auch gute Schläge abhalten. Das sind Esel. Der Herr geht selber auf einen Esel in Jerusalem ein. Sie erkannte also den Engel des Herrn, der Jesus persönlich war. Und dass es Jesus war, erkennt man daran, dass er ein Schwert hat. Und das Schwert ist das Wort Gottes. Und in Offenbarung 1,16, ich habe mal gerade den Bibelvers an die Wand, ja, ist in der Offenbarung, und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Da wird unser Herr beschrieben. In 2,16 wiederholt es sich wieder in der Offenbarung, wieder, tu Buße, das ist Pergamon, ja, die Gemeinde Pergamon. Sonst komme ich rasch über dich und werde sie gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Da wird Pergamon zu Buße aufgerufen, weil sie sich halt den Bären Biliams verschrieben hatten. Also der Herr ist persönlich, der da im Weg stand. Und die Eselin sah es. Vielleicht spürte auch die Eselin, dass Gefahr für Biliam drohte. Ja? Und sie erlebte den Konflikt. Die Eselin stand zwischen zwei Herren. Sie erkannte den Engel des Herrn, die höchste allmächtige Macht. Und gleichzeitig erlebte sie den irdischen Besitzer in seiner Macht mit den Schlägen. Vielleicht spiegelt sie auch den Zwiespalt von Biliam wieder. Dieser ist auch zwischen zwei Mächte geraten. Zwischen dem Willen des Gottes und dem des Balaks. König des Landes, Fürst der Welt, Fragezeichen. Und Synonym für den Fürst der Welt. Die Eselin hatte den geistigen Durchblick. Sie beugte sich beim letzten Ausweichversuch. Sie sagte, jetzt geht es nicht mehr, ich muss mich beugen vor Jesus. Biliam war blind, wütend und aggressiv. Es dämmerte ihm noch gar nicht, was da passiert. Wenn er so lange ein Tier hat, und das hat immer Gehorsam geboten, es hat nie sich gewehrt, immer das gemacht, was der Besitzer macht. Und auf einmal wird es anders, da muss man sich doch fragen, ey, was ist denn mit dem Esel los? Nein, hat er nicht gemacht. Und da kommt ein super Schachzug Gottes wieder zum Vorschein. Er gibt dem Esel die menschliche Stimme und der Esel spricht mit Biliam. Hammer. Stell dir mal vor, dein Hund sagt morgen, hi, guten Morgen, was ist los? Und dann würde ich mich fragen, pass mal auf, ey, das ist jetzt hier ganz tricky, ganz gefährlich, weil meinem Erachtens kommt, oder was ich jetzt weiß,
kommt es nur zweimal vor in der Bibel, dass Tiere sprechen. Einmal die Schlange im Paradies durch den Teufel involviert und hier der Esel durch Gottes Stimme involviert. Beide können es machen. Wer spricht jetzt zu dir? Das ist die Kunst. Und wir brauchen einen geistlichen Durchbruch. Und er fragt, die Esel fragt dann, hey, was machst du mit mir? Hab ich dir nicht immer treu gedient? Und dann kommt Biliam langsam zum Nachdenken und dann öffnet der Herr ihm die Augen. Und er bekam den geistlichen Durchblick. Und er sah, wer den Weg versperrt. Das war der Herr, persönlich Jesus. In 4. Mose 22, 31 bis 34 haben wir diese Passage und die möchte ich gerne vorlesen. Da enthüllte der Herr dem Biliam die Augen und er sah den Engel des Herrn im Weg stehen und das gezückte Schwert in seiner Hand. Da verneigte er sich und warf sich auf sein Angesicht. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum hast du deine Eselin nun dreimal geschlagen? Siehe, ich bin ausgegangen, um dir zu widerstehen, weil dein Weg vor mir ins Verderben führt. Und die Eselin hat mich gesehen und ist mir nun dreimal ausgewichen. Und wenn sie mir nicht ausgewichen wäre, so hätte ich dich jetzt umgebracht, sie aber am Leben gelassen. Da sprach Biliam zu dem Engel des Herrn, ich habe gesündigt, denn ich wusste nicht, dass du mir im Weg entgegenstandest. Und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, so will ich wieder umkehren. Hört sich im ersten Moment sehr echt an. Ich habe gesündigt. Aber irgendwie ist es dreist. Er wusste doch von Anfang an, dass Gott es nicht wollte. Er hat dadurch, dass er sich mit der Sünde eingelassen hat, seine Blindheit, seine geistige Blindheit hervorgerufen und konnte da den Engel des Herrn nicht erkennen. Stimmt, ich wusste nicht, dass du es bist. Ja? Aber nun, wenn es dir nicht gefällt oder wenn es vor deinen Augen nicht recht ist, dann will ich wieder umkehren. Haha. Auch hier ist keine Echtheit. Ich spüre sie nicht. Wenn Gott sagt, dein Weg ist verkehrt in meinen Augen, das ist Klarheit, Wahrheit Gottes. Und Gott wurde zornig darüber, sodass er ihn umbringen wollte. Die Eselin hat ihn quasi gerettet. Tiere machen manchmal sowas. Sie haben ein ganz feines Gespür. Gott ließ ihn gehen, Jesus ließ ihn gehen. Und das Herz, das Balak schon längst gehörte und sein Vorhaben, nahm seinen Lauf. Und obwohl Gott ihn in die Enge getrieben hat, in die Klemme gesteckt hat, ihm nochmal offenbart hat, ja, hey, das ist der Weg, der ins Verderben führt. Geh nicht, mach das. Frage an uns. Wie ist das bei uns manchmal? Erkennen wir immer die Warnsignale, die uns von unserem eingeschlagenen Weg abhalten wollen? Sind wir nicht manchmal auch ein bisschen wie Biliam geistig blind und oder wollen sie nicht wahrnehmen, diese Warnsignale, ignorieren sie? Oder wir machen uns über die Konsequenzen, die daraus folgen, erst gar nicht bewusst? Ja, das sind wir Menschen. Ja. So sind wir auch einmal. Und brauchen wir da nicht manchmal einen Engel, der sagt, stopp! Stopp! Der uns zuruft, stopp! Einen heilbringenden Widersacher sozusagen, der uns korrigieren möchte. Und manche Menschen, die dieses Stopp vielleicht hören, mal egal wie der Widersacher, in welcher Form er aussieht, reagieren dann nervös, werden zornig, aggressiv und schlagen mit Worten um sich, wenn sie auf bestimmte Dinge aufmerksam gemacht werden.
Sie wollen gut hören, verteidigen sich, du spinnst, egal welche Worte dann aus unserem Mund kommen, kennen sie alle. Und so sind wir manchmal auch geistlich blind. Und wir brauchen dann Hilfe und Korrektur. Und wer wird sein, das ist in Form von einem Esel. Und haben wir nicht auch manchmal einen Konflikt in unserem Inneren zwischen unseren vielleicht engstirnigen und kurzsichtigen Plänen, wie beim Schachspiel? Ich sehe nur meins, sehe aber nicht, was da für ein Zug kommt, und ich bin dann ganz schnell schachmatt gesetzt, weil ich den Gegner auch nicht verstehe. Mein Plan und Gottes heilvollem Widerstand. Manchmal wissen wir auch oder spüren ganz genau, was wir zu tun und zu lassen haben. Doch innerlich kämpft da irgendwas in einem. Ja? Wir werden trotz Belehrung, vielleicht dieser besseren Einsicht, nicht von unserem Weg abgehen, so wie Biliam. Der Engel des Herrn leistet manchmal auch in unserem Herzen hartnäckigen Widerstand. Nicht, weil er uns als Feind sieht, niemals, sondern weil er uns von unseren Irrwegen oder Sackgassen bewahren will. Ich erzähle euch mal ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Ich war anderthalb Jahre bekehrt, konnte gerade so gut die Stimme des Herrn hören, schon so an, in den Geistesgaben zu leben. Und mein tiefer Wunsch war einfach, ich wollte einen Partner an meiner Seite haben. Und Gott hat mir das versprochen. Ich wusste, Gott hat mir versprochen, du kriegst irgendwann nochmal einen neuen Partner. Er hat mir aber nicht gesagt, wie viele Jahre ich noch warten muss oder so. Ja, aber ich wusste es. Und dann hält man hier und da die Augen offen. Und auf einer Party, wo ich eingeladen war, habe ich einen Schulkamerad von früher getroffen. Der war auch geschieden. Und wir haben uns total gut verstanden. Und ich habe seine Geschichte gehört, er hat meine Geschichte gehört. Und dann haben wir noch über Schulsachen erzählt von früher, wie es halt so ist, wenn man sich trifft. Nach langer Zeit. Und wir haben uns öfters verabredet, zum Essen, im Kino gefahren. Aber innerlich war ich immer so nervös. Ich war so komisch drauf, also jetzt nicht so verlöst, Schmetterling im Bauch. Irgendwie war ich unruhig. Und ich wusste intuitiv, ich weiß nicht, ob das hier richtig ist, was ich mache. Der war früher so ein kleiner Filou, so ein kleiner Casanova. Ja, also war schon so ein bisschen Frauenliebling. Das wusste ich auch. Ich habe das ja früher mitbekommen. Und auf der anderen Seite hat es mich geehrt, dass sie sich für mich interessierte. Das ging so 2-3 Wochen, 3-4 Mal gesehen, getroffen, und ich habe dann meinen Mut zusammengefasst und habe den Herrn gefragt. Ich habe total Angst, was der Herr sagt, ja. Aber ich habe gedacht, nee, irgendwie muss ich den Herrn fragen. Ich habe mein Leben Herrn gegeben, ich will wissen, was der dazu meint. Und ich habe nichts gehört.
Oh. Entspannung, ja, wenn ich einen gesagt, dann kannst du mal weitergehen.
Ich habe mich abends fertig gemacht, wir waren zusammen eingeladen auf eine Feier und total gut drauf, ach ja, supi, bisschen abfeiern. Und ich setze mich ins Auto und fahre Richtung Andernach. Und dann höre ich ein lautes Nein. Ich wusste sofort, wer gesprochen hat. Das war dieses Nein, das ich von meinem Vater kannte. Dieses absolute, wenn dein Vater Nein gesagt hat und den bestimmten Blick drauf gehabt hat und noch eine Handbewegung, wusste ich so, Iris, jetzt hast du die Klappe zu halten, jetzt geht nichts mehr. Und dieses Nein war bei mir. Ich fuhr trotzdem hin. Wir gingen zu dieser Party, aber ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ist so, als ob mir die Augen geöffnet. Ich war früher auch eine kleine Partymaus, habe immer gut abgefeiert, gar kein Thema, ich feiere ja gerne. Aber ich habe gesagt, da gehörst du mit mir hin.
weil ich war in einem Veränderungsprozess. Ich war auch noch nicht standhaft als Christin. War ich noch nicht mit anderthalb Jahren, war noch ein Baby. Habe mich zurückgehalten und war natürlich nicht so drauf wie immer. Das hat dem jungen Mann dann auch nicht so gepasst, weil ich war dann boring, also langweilig. Und langweilig geht ja nicht auf so einer Feier. Und ich bin früher nach Hause gefahren, habe tierisch gemeint. Und habe gesagt, okay, war ein innerer Kampf in mir. Ja? Okay, du hast Nein gesagt. Ich kenne dieses Nein. Ich habe auch dann mit meinem Mentor gesprochen, Ralf Rindler war zu der Zeit. Ich sage, Ralf, so und so und so. Und er sagte, lass es sein. Lass es sein, Iris. Und in dieser Nacht hat Gott mir eine Vision geschenkt. Das war das erste Mal, dass ich eine Vision gesehen habe von Gott. Und es war keine nette Vision. Ja, ich war nachher fix und fertig. Ich hatte Angst. Ja, nicht, dass Gott es angemacht hat, aber ich glaube, es war einfach so eine richtige Warnbotschaft. Dazu erzählen wird jetzt ein bisschen weiter ausführen. Auf jeden Fall kennen wir diese Kämpfe immer nicht. Die Entscheidung, die man trifft, da ist es gut gegangen. Ja? Aber ich habe auch schon mal Entscheidungen getroffen, die daneben gegangen sind. So musste ich dann auslöffeln. Aber zurück zu unserer Geschichte, Biliam. Biliam ging dann zu Balak und ja, der war natürlich hoch erfreut. Super, ja, jetzt kannst du die Israeliten verfluchen. Und er ging mit ihnen zu den Baalstätten, zuerst an eine, wo sie Opferfleisch haben. Das Opferfleisch hat er Biliam auch noch gegeben. Der aß das auch, und das ist ja Gott ein Keul, das geht ja gar nicht. Also man sieht, Biliam ist nicht auf der Seite Gottes. Dann gingen sie weiter, insgesamt auch wieder dreimal an verschiedenen Baalsorten, wo er den Überblick gehabt hat über das israelische Volk. Sollte dort das Volk verfluchen, suchte Gott. Gott sprach dann, du sagst das, was ich sage. Und er öffnete seinen Mund und es kam Segen raus statt Fluch. Segen raus. Das erste Mal, Balak war sauer. Das zweite Mal an einem anderen Ort. Hey, was machst du da, Biliam? Ja, dann bist du noch ganz pur. Du sollst hier verfluchen. Ja? Dafür bist du engagiert. Und das dritte Mal. Und da war jetzt der Ofen aus. Balak führte Biliam drei verschiedene Orte. Und das erinnert mich an Jesus' Versuchen in der Wüste. Der Teufel führte ihn auch an drei verschiedenen Orten. Drei verschiedene Situationen, wo er seinem Vater abtrünnig werden sollte. Vor dem Teufel auf die Knie fallen sollte. Und die vierte, der vierte Spruch, Segensspruch, den Biliam machte, er guckte vorher in die Wüste. Das war für mich auch sehr interessant, ja, wo eigentlich nichts ist. Und da kam der Geist Gottes auf ihn. Unser guter Heiliger Geist kam auf ihn und gab ihm die Offenbarung. Es gab ihr eine Offenbarung, dass aus diesem Volk, aus dem israelitischen Volk, der Heilsbringer kommt, ein Stern wird aufgehen, ja, der uns Heil bringt, der das moabitische Volk auch in die Knie zwingt. Und Vorausschau auf Jesus, aber seiner König David, da in dem Moment ad hoc gemeint ist, der das dann kriegsmäßig vernichtete, aber ich sehe eins weiter, Jesus. Er kriegt eine Offenbarung, ein Mystiker, ein Zauberer, ein Wahrsager. Das heißt aber nicht, dass Biliam mit dem Geist Gottes erfüllt ist. Die Propheten, die wirklich Gottes Gerechtigkeit proklamieren, die das Volk zur Buße führen wollen, die das Volk heiligen wollen, die das Volk auferbauen und trösten wollen. Nein, es war nur ein kurzer Connecting Point mit dem Heiligen Geist. Nur für die Offenbarung. Also Gott benutzt jeden, nicht nur sein Volk, um seine Wahrheit, seine Ziele zu vervollständigen. Gott hat sich dazu entschieden, das Volk Israel zu segnen und nicht zu fluchen. Und das haben wir Deutschen auch schon mal gespürt. Ja, im Zweiten Weltkrieg, wir kennen diese schreckliche Geschichte unseres Landes, dass wir das Volk Israel sehr, ja, malträtiert haben. Wer Israel segnet, der ist gesegnet, und wer ist verflucht, der ist verflucht. Und Deutschland musste es nach dem Krieg ganz bezahlen. Ja. Erstmal durch die hohen Reparationskosten, was auch richtig ist, Buße tun, ja. Und das Land war geteilt. Wir mussten einen Teil von unserem Land abgeben. Das war auch eine Konsequenz davon. Aber Gott ist gnädig und gerecht. Ja. Er hat gesehen, wie unser Herz sich gewandelt hat, wie wir diese Buße taten als Land, und Wirtschaft blühte wieder auf. 30 Jahre vereintes Deutschland, das ist doch schon mal was. Preis den Herrn. So. Was machen wir jetzt mit der Geschichte, dieser Wahrheit der Bibel? Das ist ja nicht nur Geschichte, das ist ja wirklich wahr. Ja, und wer heute sagte, Gott hat nie durch einen Esel gesprochen, dann sage ich doch, und da drin steht, gibt es das. Ja, ich erlebe es auch nochmal so. Gott, der Allmächtige, begegnete Biliam in seiner Trinität dreimal göttlich. Das sind drei göttliche Zahlen. Einmal der Herr persönlich, der ihm ganz klar die Anweisung gibt, nein. Dann durch Jesus Christus als den Engel des Herrn. Und schließlich durch den Heiligen Geist der Offenbarung, was das Volk Israel ist, beziehungsweise dass da der Retter hervorkommt. Biliam hätte einfach verstehen müssen, mit wem er es zu tun hat. Biliam hätte sehen müssen, spätestens bei der Offenbarung, jetzt kleine Brötchen backen. Tat er nicht. Balak war tierisch sauer auf ihn und die Wege trennten sich. Aber da ist noch was passiert in dieser Zwischenzeit. Gab Biliam dem Balak den heimtückischen Rat, das Volk Israel zu verführen. Es zur Untreue zu seinem Gott anzuleiten, indem es dann halt die Baalsgötter Moabs anbetete. Und auch, also Baal des Beons, das ist ein ganz hoher Götze gewesen für die Moabiter. Und, ja, sexuelle Unmoral. Ja, sie, Balak sagte, Biliam sagte Balak, hey, schick doch die tollen Frauen zu ihm, die total schick sind. Ja, und Gott hat den Israeliten ja eine Mischehe verboten, damals. Und das war so ein richtig fieser Schachzug von Biliam. Und so kam er doch zu seinem Pseudo-Ruhm, wenn nicht ganz super offiziell auf der Bühne, aber er kam zu seinem Pseudo-Ruhm und zu seiner Pseudo-Ehre. Und ich glaube, er hat doch genug Finanzen mitbekommen von Gold und Silber. Und dann ist er abgezwitschert. Aber den letzten Schachzug, das letzte Wort hat immer Gott. Weil Biliam das Volk Gottes durch diesen gemeinen Rat verführte, er war dafür verantwortlich, er hat es inszeniert, er hat diesen Zug gesetzt, wurde er später in 4. Mose 31,8, können wir es nachlesen, durch das Schwert der Israeliten getötet. Sie töteten auch die Könige der Midianiter zusätzlich zu den von ihren Erschlagenen, nämlich Evi, Rekem, Zur, Hur, Reba, 5 Könige der Midianiter, auch Biliam, den Sohn Beors, brachten sie mit dem Schwert um. Schachmatt, unser König bleibt siegen. Biliam, ein Mann, der Gottes Stimme hören konnte, sich aber aus Eigennutz der Feinde Gottes verschrieben hatte. Und somit wurde er selber Feind des Volkes Gottes und starb auch als Feind Gottes. Schrecklich. Aber das wollte Gott alles verhindern. Als er Biliam gebot, nicht zu Balak zu gehen, Gott wusste es von Anfang an, was da passierte. Und er war daran interessiert, Biliam auf den richtigen Weg zu bringen.
und ihn nicht schachmatt zu setzen. Er starb. Schachmatt fiel dem Feind und Bilia musste sein Leben opfern. So ein bisschen wie bei Judas von Iskariot. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Wir lernen, dass Gott immer für uns ist. Dass seine Gnade größer ist. Wenn wir was vergeigen oder wissen, wir haben es verbasselt, ja, unser Eigennutz war vielleicht mal stärker und wir tun Buße, das hat gar kein Thema für unseren großen Gott. Denn er liebt uns so sehr. Wir gehören zu seinem Volk. Wir sind Gesegnete und wir sind dafür gesetzt, Segen zu verbreiten und auch ein Segen zu sein. Und Gott kennt unsere Schwachstellen. Er weiß, wie wir sind. Und trotzdem, seine Liebe ist einfach größer und das macht unseren Gott so genial. Amen. Guten Vater im Himmel. Und welche Erkenntnisse ziehen wir daraus? Ich habe mal ein paar Punkte aufgeschrieben. Okay, kann man ein bisschen größer machen? Okay. Welche Erkenntnisse ziehen wir aus dieser Geschichte, Bibelwahrheit? Eine Gefährdung kommt in erster Linie aus unseren inneren Einstellungen heraus. Deshalb prüfe dein Herz. Mit welcher Stimme Begierde ringst du in deinem Herzen? Führt es dich auf Abwege? Zweitens, Versuchungen. Wie anfällig sind wir manchmal? Lassen wir uns vom Geist Gottes zeigen, wie anfällig wir sind? Und das kann man einfach fragen, Herr, was ist da vielleicht noch drin? Ja? Damit ich widerstehen kann, damit ich meinen Weg mit Gott geradeaus gehen kann. Auch wenn es mal kurz eng wird. Ja? Gott hilft uns raus. Gott lässt den Menschen ziehen, wohin er will. Aber er lässt ihn nicht ungewarnt ins Verderben ziehen. Er stellt sich den Menschen in den Weg. Aber der Mensch entscheidet, welchen Weg er gehen will. Gott segnet sein Volk. Und da steht in Römer 8, 31, wer für uns ist, wer kann da gegen uns sein? Ja, wir sind Sünder. Ja, wir machen manchmal falsch. Ja, wir gehen nochmal gegen den Willen Gottes. Aber er ist gnädig und gerecht. Er will uns segnen. Er ist nicht gegen uns. Und eins ist, wenn Gott dir klare Anweisungen gibt, dann befolge sie auch, setze in die Tat um. Gehe keine faulen Kompromisse ein. Ein Ja soll ein Ja bleiben und ein Nein ein Nein. Und Gehorsam ist besser als Opfer. Weil Biliam hat auf den Anhöhen des Baals Altäre gebaut und geopfert. Und hat gesagt, oh, ich habe doch für dich geopfert. Ja, als ob ein Opfer das Tun wegmachen kann. Nicht in Gottes Augen. Bei schwierigen Entscheidungen kontaktiere Menschen, Leiter, die den geistlichen Durchblick haben. Gott wird dir den entsprechenden Esel geben, in Anführungszeichen, der mit dir gemeinsam diese Last trägt. Du brauchst es nicht alleine zu tragen. Ja, wir sind eine riesengroße Familie und das ist gut so. Ja. Es sind Menschen da, die jetzt schon mal durchgemacht haben, die dort durchgestanden haben oder die auch mal gefallen sind, wieder aufgestanden sind. Und das ist das Schöne daran, Vergebung und Neuanfang. Und Gott sagt auch immer, wie Jesus, heute ist der Tag, an dem dir Heil geschieht. Heute, nicht morgen, gestern, heute. Als er zu Zachäus sagte, Mensch, heute ist deinem Heil oder wird deinem Haus Heil widerfahren, ja, hat er gesagt, komm runter, ab, wir gehen ins Haus. Und er sagte uns zu uns heute genauso, heute ist der Tag. Und wenn diese Predigt in dir irgendwas zum angestochen hat, und sagt, okay, da muss ich noch ein bisschen Korrektur haben oder ich möchte gerne, dass Gott mich da stärkt oder dass er mir bestimmte Sachen offenbart,
so wird er es heute tun. Weil er dich liebt, weil er dir Starthilfe geben will, weil er will, dass du auf einem guten Weg mit ihm bist. Und er treibt dich nicht in den Irrweg, er treibt dich nicht in eine Sackgasse. Und liebes Lobpreisteam, können wir ein paar Minuten nochmal ein Lied haben? Martina, geht das? Ja? Mir hat das letzte Lied gut gefallen, also wenn ich einen Wunsch äußern darf, aber ihr, du bist die Leitung, du bestimmst. Ja? Oder habt ihr einen anders geplant, bin ich jetzt so? Wollt ihr zum Abschluss ja noch? Okay. Ja, das ist meine Spontanität, Detlef. Aber ihr seid ja super, ihr könnt das doch. Vielleicht eine Kurzfassung oder Rufzeichen, ich weiß es nicht. Mach du, besprech das mit deinem Team. Ja. Wir nutzen jetzt die Zeit. Ja, wir können keinen Gebetsaufruf machen, sonst hätte ich vielleicht heute gemacht. Ja, aber durch diese Maskeraden dürfen wir nicht. Wir nutzen jetzt die Zeit. Wir haben gesagt, Heiliger Geist, komm rein, brech Mauern ein. Wir nutzen jetzt die Zeit, um mit unserem Gott in Verbindung zu treten. Er ist hier. Ja? Wo brauchst du ihn? Bei Entscheidungen? Stehst du auch an der Schwelle? Ja? Zu deinen Träumen, Wünschen, Beruf, irgendwas Neues? Jesus, wir laden dich ein. Wir laden dich ein, komm. Hilf uns. Du hast den globalen Überblick über unser Leben. Du kennst jeden Stein, der vielleicht auf dem Weg ist und uns piesacken will. Wir wollen ein heiliges, reiniges Volk sein, das dir dient. Dir zur Ehre, Herr. Deine Gerechtigkeit. Und du wirst uns segnen und wir werden ein Teil davon sein. Wir werden nicht zu kurz kommen, Herr. Du wirst uns segnen, du führst uns in unsere Berufung rein. Und nichts kann uns das rauben, weil du es gesetzt hast, Herr. Keiner kann uns widerstehen, außer du. Wir brauchen dich, Jesus. Komm, Geist Gottes. Halleluja.